Hello, hello Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Podcast. Ich bin's Dina und ich sitze hier mit Thoralf Staudt. Schön, dass du da bist. Stell dich doch gerne mal vor.
Hallo, ja, ich bin Journalist, schreibe seit ja, 25 Jahren sowohl über Rechtsextremismus als auch über Klimapolitik, Klimaschutz, Klimawandel, war ein paar Jahre Redakteur bei der Zeit und habe mich dort intensiv mit der NPD beschäftigt, Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre, habe dann ein Buch geschrieben, Moderne Nazis, über den Aufstieg der NPD. Und später auch über Kameradschaften und dann auch den aufkommenden Rechtspopulismus. Also habe zum einen viel gemacht über Rechtsextremismus, aber zum anderen ab ungefähr 2005, 2007 auch immer mehr über Klimapolitik, Klimawandel, Klimaforschung. Und ja, irgendwann sind die Themen dann zusammengeflossen. Ich merkte, oh, da tut sich was. Und genau, schreibe heute hauptsächlich über Klimaforschung, bin bei einem Wissenschaftsportal, ein stiftungsfinanziertes Wissenschaftsportal klimafakten.de. Kann sich jeder gerne mal angucken. Da gibt es zum einen Faktenchecks, zum anderen aber auch so Sachen, wie berichtet man am besten über Klimawandel, damit es bei der Bevölkerung, bei den Leuten ankommt. Zum anderen schreibe ich Bücher, habe vorletztes Jahr ein Buch Deutschland 2050 gemacht, wie der Klimawandel unser Leben verändern wird. Genau, das sind so meine beiden Hauptjobs im Moment.
Und was du gerade auch angesprochen hast, Rechtsextremismus und Klimaschutz, das hat ist irgendwann zusammengeflossen. Und als ich gehört habe, dass wir darüber heute sprechen werden, war ich so, Kli Umweltschutz und Rechtsextremismus kommen irgendwo zusammen? Ich dachte mir so, okay, alles klar, das macht für mich gar keinen Sinn. Deswegen da meine erste Frage, was hat das beides miteinander zu tun?
Genau, mit dieser Überraschung bist du nicht allein. Die haben viele Leute, weil in Deutschland in den letzten Jahrzehnten ist Umweltschutz sehr stark als ein linkes Thema wahrgenommen worden, weil es in den 70er, 80er Jahren während der Gründung der Partei Die Grünen haben sich. Das Spannende ist, schon damals gab es beide Strömungen, einen konservativen Umweltschutz, aber eben auch einen progressiven linken Umweltschutz. Und in der Partei der Grünen hat sich dann in der Gründungsphase die linke Strömung durchgesetzt. Auch die Umweltbewegung, die Anti-Atom-Bewegung ist über viele, viele Jahrzehnte in Deutschland eher links, progressiv, alternativ geprägt gewesen. Deshalb tatsächlich denken viele Leute bis heute, ja, Umweltschutz kümmern sich die Linken drum, ist aber ein Fehlschluss, historisch betrachtet. Wenn man mal zurückschaut und gerade in die Geschichte der deutschen Naturschutz- und Umweltbewegung, dann sieht man überraschenderweise, dass die Ursprünge konservativ, ja, fast reaktionär waren. Es war in der Anfangszeit, ich sag mal Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts, im Zuge der rasanten Industrialisierung in Deutschland, aber auch in anderen Ländern, nahmen natürlich auch die Umweltprobleme zu. Gase aus den neuen Fabriken, der Flächenverbrauch, Abholzen von Wäldern, Erosion und so weiter. Und es gab dann eine ja zutiefst konservative Bewegung gegen diese Modernisierung, die eben gesagt hat, wir müssen die Natur und in Deutschland dann eben die deutsche Natur bewahren. Also es war ein sehr ursprünglich reaktionäres rechtes Gedankengut. Es wurde da Heimatschutz, Naturschutz, der deutsche Wald. Und es war dann auch, das zeigt Forschung deutlich, wenn man sich die Originaltexte anschaut, das war auch bis in den faschistischen, nationalsozialistischen Bereichen offen. Weil, und das ist dann eben auch spannend für heute, für alle heutigen Umweltschützer zu wissen, du kannst natürlich eine Umwelterzählung, du kannst eine Begründung für Umweltschutz finden, die für Nazis attraktiv ist. In dem Moment, wo du nämlich dann sagst, irgendwie, wir schützen die deutsche Landschaft, das nützt dem deutschen Volk, kannst du eine nationalistische Begründung für Umweltschutz und für Naturschutz finden. Und das sozusagen, diese Strömung gab es seit Beginn der Naturschutz- und Heimatschutzbewegung in Deutschland. Das ging ja zum Teil so weit, dass sie sich gezielt auch antisemitische Untertöne mit drin hatte, weil die Juden galten als Treiber der Modernisierung, der Industrialisierung. Es gab ja auch tatsächlich einige Fabriken, die jüdischen Familien gehörten. Und sozusagen, es wurde dann auch von Nazis oder auch nur von reaktionären Nationalkonservativen so eine leicht antisemitische, judenfeindliche Strömung mit reingemischt. Und das führte dann dazu, dass in der Nazi-Zeit tatsächlich die Nazis ganz geschickt und ganz organisch anknüpfen konnten an diese rechte Strömung des Natur- und Heimatschutzes. Und tatsächlich, das wird von heute bis heute von Nazis stolz gesagt, das deutsche Naturschutzgesetz, was bis heute in Grundzügen gilt, oder das deutsche Tierschutzgesetz, es wurde im Dritten Reich erstmals erlassen. Das überrascht viele Leute. Aber wie gesagt, wenn man diese Geschichte kennt und ein bisschen sich damit beschäftigt, dann ist es eigentlich nicht unlogisch. Es gab auch von Anfang an schon auch linke Teile in der Naturschutzbewegung. Am bekanntesten sind die Naturfreunde oder die Naturfreunde-Jugend. Das ist ein Umweltschutzverband aus der Arbeiterbewegung, also der bis heute existiert, der SPD-nah ist. Dann bei denen war die Idee, die Arbeiter, die in schlechten Wohnbedingungen von Kapitalisten ausgebeutet, in Fabriken 6, 7 Tage arbeiten, die Kinder nur schlechte Luft atmen, die raus in die Natur zu bringen, mit der Natur bekannt zu machen, Ferien in der Natur zu ermöglichen. Sozusagen, das ist die Tradition der Naturfreunde. Und diese Strömung gab es schon auch von Anfang an in der deutschen Umweltbewegung. Aber tatsächlich, wenn man sich die Geschichte genauer anguckt, Historiker, gibt doch eine Reihe von Historikerarbeiten, die das gemacht haben, dann sieht man, die dominierende Tradition in Deutschland des Naturschutzes war tatsächlich eher rechts. Deswegen ist es, ja, genau, man ist überrascht.
Ich bin total überrascht. Also ich hätte das nie im Leben irgendwie für möglich gehalten. Aber wenn du es jetzt erklärst, macht es Sinn. Und ich frage mich gerade, warum lernt man das nicht im Geschichtsunterricht? Das ist so ein gutes Thema, was man mit, weiß nicht, Biologie oder weiß nicht, was verknüpfen könnte. Es ist so unnormal interessant einfach.
Genau, es ist, ich finde es auch oberspannend, deswegen habe ich auch ein paar Mal drüber
Absolut.
geschrieben. Das Wichtige ist, die Nazis oder Teile der rechtsextremen NPD, heißt ja jetzt die Heimat, aber auch in der AfD, bei den Identitären, also in allen Strömungen des Rechtsextremismus, wird gezielt versucht, Umweltschutz, was ja ein sehr beliebtes Thema ist, alle
Heute
Leute
jetzt,
sind für,
also
genau, ich bin jetzt noch heute,
okay.
sozusagen, die versuchen, das Thema für sich zu besetzen. Die versuchen, das als Mitgliederwerbung, als Motivation, als Rekrutierungsinstrument für sich einzusetzen. Deshalb ist es für Leute, die sich für Umwelt- und Klimaschutz interessieren und für Umweltverbände, für Klimaschutzbewegungen, glaube ich, ist es wirklich wichtig, diese Geschichte zu kennen. Wie du gesagt hast, es ist oberspannend, sich damit zu beschäftigen. Aber es hilft auch dabei, wenn dann heute bei einer Demo plötzlich Nazis auftauchen mit einem Plakat, dass man dann irgendwie überhaupt versteht, warum machen die denn das? Und wie kann ich gegen die argumentieren? Dabei hilft es natürlich, deren Gedankengänge erstmal verstanden zu haben.
Ich glaube, das ist halt auch irgendwie sehr spannend, beispielsweise auf einer Demo eben Nazis zu sehen, die halt vielleicht so ein Plakat hochhalten und dann denkst du dir auch erstmal im ersten Moment, okay, wie kommt das zusammen? Mit dem Hintergrund aber wäre das dann wieder verständlich. Aber ich glaube auch, dass das eine riesengroße Gefahr ist für beispielsweise extreme Aktivistinnen. Da dann die Gefahr besteht, dass die halt mehr in diese rechten Gruppen reingehen als in die linken Gruppen.
Genau, und das versuchen die rechten, rechtsextremen Gruppen gezielt, attraktiv zu sein, neue Mitglieder zu werben. Und da setzen sie dieses Umweltthema auch bewusst ein. Es gibt, ich weiß noch, oh Gott, ist mittlerweile 15 Jahre her oder so, war ich auf einem NPD-Parteitag, Parteitag der NPD in Sachsen. Der damalige Vorsitzende Holger Apfel hielt eine Rede, eine flammende Rede. Damals war die NPD mit knapp 10% in den Landtag eingezogen. Und er sagte ganz bewusst, die Tierschutzpartei hat, ich weiß nicht, waren damals 3%, war unter 5%, aber sozusagen hat einen signifikanten Stimmenanteil gehabt. Und Holger Apfel sagte da gezielt, wir müssen die Themen dieser Partei aufnehmen. Tierschutz muss ein Thema für uns sein, weil er sich erhoffte, dadurch Stimmen von Leuten zu bekommen, die sich für Tierschutz interessieren und einsetzen wollen.
Ja, muss ja auch nicht unbedingt, wobei, warte, da kann ich dich auch mal fragen, heißt es denn unbedingt, dass sie vorgaukeln, dass sie wirklich diese Themen interessant finden und wichtig finden, oder machen die das einfach nur, damit die neue Wähler und Wählerinnen bekommen?
Naja, sowohl als auch. Also manche tun es, oder es gibt immer auch dieses, ich nenne es mal Instrumentelle, dieses Zweckdenken dabei. Sie sehen, das ist attraktiv, sie erreichen damit gerade junge Leute. Aber bei vielen, und deswegen ist es wichtig, die Motivation zu verstehen, bei vielen passt es zu ihrer Denkweise. Ja, die müssen sich nicht verstellen dafür. Nochmal ein kurzer Theorieausflug. Die Nazis mit ihrer Blut- und Bodenideologie. Ja,
das nochmal kurz ausführen.
Genau, bei den Nazis, ich mache es jetzt mal ganz kurz und einfach, ist ja irgendwie für Nazi, bist du ein Deutscher, wenn du deutsches Blut hast. Nicht, wenn du hier geboren bist, sozusagen welche Sprache du sprichst, in welchem Umfeld du aufgewachsen bist, sondern die gucken auf deine Erbanlagen, ja. Und bei Rassisten geht es immer darum, wer hat die richtigen Gene, wer hat die richtige Hautfarbe und so weiter. Deswegen definieren Nazis Staatsangehörigkeit oder Volkszugehörigkeit über das Blut. Wer das richtige deutsche Blut hat, wer deutsche Eltern hat, ist Deutscher. Sagen, das ist deren, klingt irre, aber war tatsächlich über Jahrhunderte, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit oder in vielen Teilen der Welt, die dominierende Denkweise aus der Sippe sozusagen, wer irgendwie immer schon zu uns gehörte, gehört zu uns. Und als Nationalist hast du dann eben gesagt, okay, wer zum deutschen Volk gehört, wer deutsche Eltern hat, wer deutsches Blut hat, ist Deutscher. Und die Nazis mit ihrer sogenannten Blut- und Bodenideologie, die sagten dann eben, okay, der gute, richtige, wahre, hellhäutige, blonde, blauäugige, ihr kennt diese ganzen Stereotypen, sozusagen der arische Deutsche, der wird geprägt, die arische Rasse, nimmt jetzt alles in Anführungsstrichen, ja, meine das nicht, sondern referiere das nur, sagen, zusammengefasst, vereinfacht, sagten die Nazis, die arische, nordische Rasse ist anderen überlegen, weil wir in Nordeuropa in harten Naturverhältnissen über tausende von Jahren gestählt sind und stark sind und sozusagen dadurch haben wir uns zu einer sehr hochstehenden Rasse entwickelt, anders als zum Beispiel die jüdische, zum Beispiel die Afrikaner, gibt's alles gar nicht, ja. Ist ja längst widerlegt, dass es Rassen im biologischen Sinne, im anthropologischen Sinne nicht gibt. Aber sagen, die Ideologie, die Denkweise der Nazis war, die deutsche, die nordische, die arische Rasse ist überlegen, weil sie in der deutschen Landschaft auf dem deutschen Boden groß geworden ist. Die Nazis haben zum Beispiel auch den Bauernstand, wie sie es nannten, also Landwirtschaft, den Boden beackern, war für die total wichtig. Zum einen Autarkie zu erreichen, damit sich Deutschland selbst mit Lebensmitteln versorgen konnte, aber auch aus der Ideologie, ein guter Deutscher, wie immer Anführungsstriche, hat viele Kinder, lebt auf dem Land, beackert das Feld, ist dem Boden verwurzelt. Und wenn du diese...
ich gette den Vibe.
Ja, und wenn du diese Blut- und Bodenideologie anhängst, was auch völkische Siedler heute tun, gibt's ja auch Leute, die dann so in wallenden Kleidern und traditioneller Tracht rumrennen und Sommersonnenwende, Wintersonnenwende feiern, dem Heidentum anhängen, weil sie das Christentum für jüdisch dominiert halten. Wenn du dieses Mindset hast, wenn du so denkst, dann ist es natürlich hochlogisch, dass du die deutsche Natur auch bewahren musst, weil der deutsche Volkscharakter hängt davon ab. Und das führt dann dazu, dass zum Beispiel, letztes Beispiel, die NPD war oder hat sich immer in den Landtagen eingesetzt gegen Gentechnik, weil sie sagten, diese Gentechnik von amerikanischen Konzernen und so weiter macht unsere traditionelle Landwirtschaft kaputt. Oder die NPD war auch gegen Atomkraft. War sehr anschlussfähig in linke Kreise, aber sozusagen aus einer ganz anderen Begründung. Als linker Umweltschützer hältst du grundsätzlich die Risiken der Atomkraft und Atommüll, ungeklärte Atommüllfrage für ein Problem. Als Nazi hältst du sie für ein besonderes Problem, weil wenn in Deutschland ein AKW in die Luft fliegt, ja, und über Jahrhunderte, Jahrtausende die Landschaft hier verseucht ist und die deutsche Rasse auswandern muss, in der Denke eines Nazis ist sie dann nicht mehr deutsch, weil ihr der artgemäße, Anführungsstriche, traditionelle Naturraum fehlt. Und dann kann ein Deutscher nicht mehr deutsch sein, wenn er nicht im deutschen Wald ist. Und aus dieser Denke heraus musst du als Nazi natürlich gegen Atomkraft sein, weil das Risiko, die Grundlagen deiner Rasse dauerhaft zu zerstören, viel zu groß ist. Ich habe es jetzt so ausführlich erklärt, weil daran siehst du, wenn man genauer hinschaut, erkennt man den braunen Grünen auch. Man erkennt den Nazi-Umweltschützer in den allermeisten Fällen an der Begründung seiner Forderung. Die Forderung, Atomkraftwerke abschalten, die kannst du als Linker, Rechter, Progressiver, als Naturschützer, als Klimaschützer und so weiter. Also sagen, viele Forderungen sind austauschbar. Aber sobald du auf die Begründungen guckst, fast immer erkennst du ruckizucki den Nazi hinter dem Grünen.
Wie gehe ich denn dann damit um, wenn ich eben so eine kenne?
Naja, es ist eben tatsächlich als Klimaschützer, als Umweltschützer, als Gentechnikgegner vielleicht, sollte man sich aus Demokratiegründen sehr genau überlegen, mit wem schließe ich Bündnisse, mit wem mache ich gemeinsame Sache. Die Grundlagen von Demokratie, Meinungsfreiheit, Demonstrationsfreiheit, ja, gäbe es alles nicht in einer Nazi-Diktatur, in einer völkischen Diktatur. Wir haben es ja zwischen 33 und 45 in Deutschland gesehen, also Rechtsextremismus ist das Gegenteil von Vielfalt und Demokratie. Und deshalb sollte man, darf man als Demokrat, egal ob man ein konservativer Demokrat ist, ein Sozialdemokrat, ein Liberaldemokrat oder ein linker Demokrat, man darf nicht mit Antidemokraten zusammenarbeiten, weil die Grundlagen des gesamten Meinungsstreits, ja, der gesamten Gesellschaft stellen die Nazis in Frage, weil sie Leute ausgrenzen, die ihnen nicht gefallen von der Hautfarbe, von der sexuellen Orientierung, von Herkunft, von Glauben und so weiter. Das heißt, mit jemandem, der andere Leute ausgrenzt, nicht alle Leute gleich behandelt, mit dem kann man als demokratischer Umweltschützer nicht gemeinsame Sache machen, selbst wenn das klitzekleine Ziel jetzt, weiß ich nicht, Verhinderung der Umgehungsstraße oder Abschalten der Atomkraftwerke, selbst wenn das gleich ist, die Grundlagen und die weiteren Ziele eines rechtsextremen Umweltschützers sind ein Riesenproblem. Deswegen muss man aufpassen, mit wem man gemeinsame Sache macht und schon hinschauen.
Wolf, das war, glaube ich, die interessanteste Geschichtsstunde meines Lebens, auch wenn es nicht meine richtige Geschichtsstunde war.
Wow,
so,
vielen Dank.
Ja, und das, ich finde, also es ist so krass, weil ich, klar, so, ne, ich würde mich, also ich, nicht, das ist nicht klar, aber ich persönlich würde mich auch eher als links zuordnen, auch klima- und umweltschützend, aktivistisch, und es ist mir super wichtig, aber ich bin in diesem Zusammenhang noch nie mit irgendwie Rechtsextremen oder mit, ja, Rechtsextremismus und Umweltschutz zusammengekommen oder in Berührung gekommen.
Lucky you, also hast du Glück gehabt.
Ja, auf jeden Fall, aber ich finde es halt gerade krass und ich bin sehr, sehr dankbar, dass wir alle gerade, die hier zuhören, sensibilisiert werden dafür, dieses Thema und ein Auge darauf werfen, und ich werde mich auf jeden Fall in Zukunft damit auch beschäftigen, weil das ist, glaube ich, eine echt große Gefahr, vor allem bei jungen Leuten, da sich zu denken, boah, die machen voll viel fürs Klima, aber die machen fürs deutsche Klima was, nicht für generell. Und
genau.
Ja, wirklich dann, also ich würde mal das so, als ist der Knackpunkt an der Sache.
Absolut. Und deshalb gibt es eben, da haben wir jetzt noch nicht drüber gesprochen, es gibt einen großen Teil der Rechtsextremen, der Rechtspopulisten, die jetzt Klimawandel leugnen, ja, die wissenschaftliche Grundlagen bestreiten, weil ihnen das Thema nicht passt. Ist ein ganz anderes Thema, aber ich wollte es noch zumindest kurz erwähnen, nicht jeder Nazi ist jetzt auch ein Umweltschützer und versucht damit Gefolgschaft zu gewinnen, aber sozusagen diese Schnittmenge gibt es, weil gerade beim Klimaschutz, wenn du weiterdenkst, viele Nazis haben wirklich diesen begrenzten Blick, sie wollen die deutsche Natur schützen, ja, und deswegen zum Beispiel machen sie Kampagnen gegen Windräder, weil sie sagen, denken, der deutsche Vogel, die deutschen Adler und so weiter werden von den Windrädern angeblich zerschreddert. Ja, natürlich stirbt auch mal ein, also gibt es auch ein Problem, dass Vögel von Windrädern kollidieren, aber das viel größere Problem ist Autoverkehr, sind Fensterscheiben und so weiter. Aber sozusagen, der Blick eines rechtsextremen Umweltschützers guckt wirklich begrenzt auf die deutsche Natur, auf den deutschen Wald, auf die deutschen Vögel, die deutschen Hirsche. Ein Klimaschützer schützt das gesamte Klima, das Weltklima. Du kannst nicht nur in Deutschland das Klima schützen. Deshalb sozusagen gibt es tatsächlich mehr Rechtsextreme, die den Klimawandel leugnen und sagen, das Problem gibt's gar nicht, weil sie die Lösung nämlich als Nationalisten ablehnen müssen. Du kannst den Klimawandel nur mit internationalen Abkommen, mit einer Zusammenarbeit mit anderen Ländern begrenzen. Du musst auch deine nationalen Interessen, man könnte ja sagen, wir machen irgendwie weiter mit fossil, super, die anderen sind mir egal. Also du musst auch sozusagen du musst humanistisch denken, du musst für die gesamte Menschheit denken. Ein Nationalist denkt nur für seine Rasse, nur für seine Nation. Deshalb tatsächlich gibt es sehr, sehr viele und tatsächlich meiner Meinung nach die meisten Rechtsextremen, denen dieses Umwelt- und Klimathema egal ist. Aber es gibt eben tatsächlich auch diese Strömung der rechtsextremen Umweltschützer, für die man als Umweltschützer, Klimaschützer, Tierschützer, Naturschützerin sensibilisiert sein sollte.
Absolut. Und das hast du gerade gemacht. Vielen, vielen Dank.
Ja, vielen Dank, dass ich zu Gast sein durfte und erzählen durfte.
Auf jeden Fall. Wir haben dir sehr, sehr gerne zugehört. Und Leute, wenn ihr euch jetzt für das Thema weiter interessiert, dann googelt einfach mal oder guckt in die Caption. Da sind nämlich noch Leseempfehlungen. Und ansonsten danke dir, Turalf, dass du dabei warst. Und euch wünsche ich einen schönen Tag, Mittag, Morgen, egal wann ihr diesen Podcast hört. Tschüsschen.
Vielen Dank. Alles Gute. Tschüss.